Herzlich willkommen, Frau Prohaska. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für uns Zeit nehmen konnten und begrüßen Sie ganz herzlich.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass Sie auf mich zugekommen sind.
Sie sind in Österreich geboren und kamen mit 11 Jahren schon nach Berlin. Und der Hintergrund, die Familie ist so richtig, aber ganz kräftig familiär vorbelastet. Ich glaube, das waren alles sehr musikalisch orientierte Menschen.
Das stimmt. Also mein Vater ist Opernregisseur, meine Mutter war Opernsängerin, er macht jetzt was anderes. Mein Großvater war Dirigent und mein Bruder ist jetzt auch Sänger geworden. Der war zunächst erstmal Linguist, wollte sich ein bisschen aus der Szene rausschleichen, aber ihn hat dann doch der Familienvirus gepackt und ist dann doch auch Sänger geworden.
Also Sie kamen mit 11 Jahren nach Berlin, ja, und fingen dann an mit 14 Musik zu studieren. Können Sie das ein bisschen skizzieren?
Also das ist eher so schrittweise passiert. Also die erste Berührung mit Musik war dann schon im Familienkreis, im Elternhaus. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das war von Anfang an dabei. Mit 6 Jahren hatte ich dann Klavierunterricht das erste Mal in Wien und habe den dann auch in Berlin weitergeführt. Und was dann mit 14, 15 Jahren passierte, war, dass wir mit einem Dirigenten Kontakt hatten und immer noch haben, der sich meiner angenommen hat als so eine Art Mentor. Also er hat mir Klavierunterricht, Theorieunterricht, auch Gehörbildung beigebracht, auch ein bisschen Musikgeschichte. Also das war eine Art Allround. Aber eben auch das erste Mal so richtig mit der Stimme auch zu arbeiten, das heißt Interpretation vor allem. Wie geht man an eine Rolle ran? Wie geht man an ein Lied ran? Und hat mir auch ein bisschen die Spannbreite der Literatur versucht zu zeigen und auch gezeigt, die eben von den frühesten mittelalterlichen Gesängen, sei es jetzt Hildegard von Bingen, bis zu den modernsten Uraufführungen gehen kann und nicht immer nur fokussiert ist auf Oper, was bei meinem Elternhaus dann doch sehr stark vertreten war, also der Operngesang und Liedgesang.
Mit 14 also Gesangsstudium in Berlin?
Also das war privat bei Eberhard Kloke und das richtige Studium, das war ja mehr Privatunterricht, ach so, das richtige Studium ging dann los mit 17 bei meiner Lehrerin Professor Norma Sharp an der Hochschule für Musik Hans Eisler und dort habe ich dann auch ein Vorstudium begonnen, was also eben vor dem eigentlichen Hauptstudium passiert. Da kann man nämlich parallel dann noch zur Schule gehen. Das ist normalerweise für Schüler des Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Gymnasiums. Ich war in einem anderen Gymnasium. Deswegen war das dann nicht gleich gekoppelt. Deswegen war das so eine Art extra Geschichte. Genau. Mhm. Und das richtige Vollstudium begann dann eben nach dem Abitur mit 19 Jahren, wo ich dann erst bei Norma Sharp war und dann bei Professor Brenda Mitchell, bei der ich immer noch Unterricht habe.
Aber Sie wussten schon ganz genau, wo Sie hinwollen, selbst in diesem Alter, denke ich mal. So eine normale Kindheit gab es dann nicht mehr, so wie andere das so machen, so Disco und sowas. Also die Interessen waren doch schon ziemlich gefestigt, glaube ich, nicht, wenn man sowas macht.
Doch, also das, also Partys und Disco gab es auch und Freundschaften und was man ja so macht in dem Alter, klar, alles. Aber ich habe schon ja so mit vielleicht 16 Jahren dann doch langsam begriffen, dass das ist, womit ich auch später mal Geld verdienen möchte, dass das ist, was mir Spaß machen wird. Ich meine, das ist eine Kombination, die es sicherlich nicht immer gibt, dass Leute die Tätigkeit ausüben können und dafür Geld verdienen, was ihnen Spaß macht. Es gibt sehr viele Leute, die frustriert sind mit ihrem Job und da muss man erstmal dankbar sein, dass man damit überhaupt seinen Lebensunterhalt verdienen kann, ohne dass man jetzt dran denkt, dass man jetzt ein großer Star werden möchte oder irgendwas. Und das war dann, ja, also diese Idee hat sich langsam während dieses Privatunterrichts langsam formiert und dann mit 16 habe ich dann meinen ersten größeren professionellen Soloauftritt gehabt bei der Kultur Ruhr, also Jenseits des Klanges hieß das Festival, wo verschiedene Industriegebäude, also Fabriken, Zechen und so weiter bespielt wurden mit moderner Musik, auch älterer Musik und so weiter. Und da habe ich meinen ersten Auftritt gehabt und da habe ich langsam gemerkt, wow, das ist das, was ich machen möchte.
Mit zarten 16 Jahren und das macht doch dann Appetit auf mehr, glaube ich, nicht? Wenn Sie da, so haben Sie es, glaube ich, eben auch geschildert, also da wird man dann so zum Bühnenfan.
Ja, natürlich gibt es da so ein bisschen diese Adrenalinabhängigkeit, die wir wahrscheinlich alle haben, wir Sänger. Aber ich muss ehrlich sagen, bis heute kämpfe ich noch mit meinen Nerven. Also das wird dann auch nicht weniger. Komischerweise könnte man vielleicht sogar sagen, dass es weil man ja selber mit den Aufgaben wächst und die Aufgaben aber auch mit einem selber wachsen, dass die Nervosität vielleicht sogar etwas zunimmt bei manchen Aufgaben, wo man weiß, oh Gott, jetzt singe ich und jetzt dirigiert der und der oder das ist eine Inszenierung von dem und dem und jetzt so und so viele Presseleute sitzen jetzt da und so weiter und nimmt auf keinen Fall ab. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, weil man dann immer noch seine Leistung weiter steigert. Also ich hoffe und ich versuche auch, dass die Nervosität nicht meine Arbeit beeinträchtigt, sondern dass sie vielleicht sogar etwas fördert. Also dass man noch ein bisschen diesen Kick hat, den man zum Beispiel bei Premieren hat oder so. Man muss einfach nur lernen, damit umzugehen. Und das wird mit der Zeit besser. Also dass man da seine eigenen kleinen Tricks irgendwie findet, um mit den Nerven fertig zu werden. Also ich beneide zwar auf der einen Seite Leute, die mit aller Seelenruhe auf die Bühne spazieren können und da ihren Job machen, aber erstens weiß man nicht, ob das stimmt, was sie sagen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, wenn man da jetzt nicht dieses Kribbeln oder so verspüren würde.
Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Es geht um den Vornamen Anna Netrebko.
Ach so.
Denkt man da, natürlich Sie wahrscheinlich weniger, aber wir so als Musikkonsumenten denken da schon mal vielleicht dran, vielleicht wird da was ganz Großes draus.
Ja, also die Silbenanzahl des Nachnamens passt ja dann auch und der slawische Hintergrund, aber ja, die dunklen Haare, da kann man auch weitergehen. Aber nein, das ist, also wollen Sie mich jetzt fragen, was ich von ihr halte? Oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ein Fan von ihr, weil ich habe sie das erste Mal auf der Bühne gesehen bei den Salzburger Festspielen, bei der Generalprobe von Traviata, bei dieser großen Inszenierung von Willi Decker mit Rolando Villazón. Und es war schon ganz großartig und ich habe auch, glaube ich, fast alle ihre Platten zu Hause und sie ist halt ein anderes Fach als ich, also sie ist jetzt nicht direkt, sage ich mal, mein Vorbild, weil ich ja doch Koloratur, also hoher Sopran bin und sie ja doch sehr in die Spinto-Richtung tendiert, Spinto oder lyrischer Sopran und ich bin quasi, wenn ich ihre Stimme höre, fast verliebt in diesen warmen, runden Klang. Ja, also da gibt es sicherlich auch Sachen, die man wie bei jedem kritisieren kann, aber im Grunde genommen bin ich ein Fan von ihr.
Und die Presse geht sehr positiv mit Ihnen um. Also was ich mir so ansehen konnte, Besprechungen und Kritiken, also alle Achtung, das macht richtig Spaß, das zu lesen. Also Sie kommen sehr gut weg und das muss einen doch auch für die eigene Arbeit wirklich immer nur motivieren.
Ja, Klopf auf Holz. Also ich hoffe, das bleibt auch so. Ab und zu hört man oder liest man auch Sachen, die einen ein bisschen treffen oder nicht so, ja, einen nicht so freuen natürlich. Negative Sachen, aus manchen Sachen kann man lernen. Da kann man sagen, okay, da hätte ich vielleicht das und das besser machen können. Und wenn man wirklich konstruktive Kritik von jemandem bekommt, das aber dann lieber persönlich, also von Lehrern oder Beratern und so, finde ich, sollte man schon versuchen, daraus zu lernen und nicht jetzt irgendwie beleidigt sein oder...
Sie haben an fast allen großen Berliner Häusern gearbeitet mittlerweile?
Ja, also ich habe angefangen in der Komischen Oper mit zwei Benjamin Britten-Produktionen, einmal Turn of the Screw und dann Albert Herring. Turn of the Screw war ein ganz wichtiges, bis heute auch eines der wichtigsten Projekte, die ich hier gemacht habe, weil das mit Harry Kupfer war, dem großen Regisseur, Opernregisseur. Und als Probenbeginn war, da war ich, glaube ich, 17 oder 18 Jahre alt und war noch ganz am Anfang. Da konnte ich auch gar nicht so wirklich die Dimensionen begreifen, so wirklich, wie das ist, für so jemanden zu arbeiten. Und das hat mich dann noch auch sehr positiv beeinflusst und ein bisschen verwöhnt auch, glaube ich, für die weitere Karriere, weil er ganz genau weiß, was er will. Also er sagt einem, geh zu der Tür rein, dann gehst du dort, du hast den Weg und du hast so und so viel Zeit dafür und jetzt machen wir es nochmal und nochmal und nochmal für den Computer, sagt er, für den Kopf, dass man sich das merkt. Und viele Leute würden denken, vor allem auch Leute, die eher aus dem Schauspiel kommen, das ist doch unglaublich einengend. Aber fand ich jetzt gar nicht, weil man hat innerhalb dessen eine unglaubliche Freiheit, mit diesen paar Sekunden, die man für sich hat, umzugehen. Und man hat quasi ein positives Korsett um sich herum, kann sich aber innerhalb dessen unglaublich gut bewegen, weil man diese Sicherheit hat als Opernsänger. Man muss nämlich sowieso schon so viele Sachen beachten. Genau, also sei es eine fremde Sprache zu singen, die man nicht spricht, sei es einfach musikalisch, rhythmisch, die Töne zu treffen, die Technik und dann zu Schauspielern und auch noch auf Kollegen, vielleicht auch sogar fremde Kollegen, die gerade einspringen, zu reagieren oder man springt selber ein oder so, dass es eigentlich einem nur noch hilft, wenn man wirklich ganz sicher in den Bewegungen, in der Inszenierung ist. Natürlich darf es dann nicht steif werden, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine.
Die großen Namen ziehen sich schon ein bisschen durch Ihre Karriere. Da ist Daniel Barenboim und Sir Simon Rattle, die beiden sind zu nennen. Und für Daniel Barenboim sollen sie mal eine Carmen-Aufführung gerettet haben, indem sie dann an einem Tag die Rolle der Frasquita, spreche ich das richtig aus, Frasquita gelernt haben. Also da scheint es ihnen zuzufliegen. Sie haben eine unwahrscheinlich fixe Auffassungsgabe.
Das ist so, also gerettet, weiß ich nicht, ob ich die Vorstellung gerettet habe, weil es gibt bestimmt auch andere Leute in Deutschland oder so, die man hätte noch schnell einfliegen können. Aber wahrscheinlich waren sie dann doch, war es dann doch relativ knapp und oder es schien ein Notfall zu sein. Und ich hatte die Rolle 3 Jahre davor mehrmals gesungen im Saalbau Neukölln bei einer Studentenproduktion, die nach wie vor auch, also das war ein ganz tolles Projekt und hat super Spaß gemacht damals. Und wir haben eben 15 Vorstellungen, glaube ich, gehabt und eine lange Probenphase. Das heißt, die Rolle war super intus, aber wir haben es auf Deutsch gemacht. Und ich bin des Französischen nicht unbedingt so fließend mächtig und habe dann eben innerhalb von 24 Stunden oder etwas mehr als 24 Stunden die Rolle auf Französisch gelernt. Das ist ja alles syllabisch notiert, also eben für jeden Ton oder fast ganz syllabisch, also für jeden Ton eine Silbe. Also sehr, sehr viele Wörter, die man lernen muss. Und ich hatte einen ganz tollen Coach hier in der Staatsoper, die immer eingeflogen wird aus der Met, die mir geholfen hat und noch natürlich die Korrepetitoren hier und so weiter. Ich habe nicht viel geschlafen, ich glaube 4 Stunden oder so. Also ich nachts natürlich noch gelernt, morgens früh ab 7 Uhr wieder an den Noten dran gesessen. Und morgens, also eben vor der Vorstellung, war halt auch meine allererste Probe jemals mit Daniel Barenboim. Ja, da eine kleine Anekdote vielleicht. Also ich habe dann bei den Proben immer noch in die Noten gestarrt, weil ich natürlich vor ihm auch keinen Fehler machen wollte. Und dann kam er so auf mich zu, hat die Noten mir aus der Hand gerissen und hat sie auf den Boden geschmissen, ganz laut, und hat gesagt, willst du heute Abend auch mit Noten singen? Und natürlich total, also ich hatte total Angst und so weiter, aber das hat natürlich auch geholfen. Also manchmal braucht man quasi diese Ohrfeige, um wirklich auch drin zu sein. Und ich glaube, ich hatte nie mehr in meinem Leben Angst. Also ich bin noch nie, was weiß ich, im Aufzug stecken geblieben oder sonst irgendwas. Also ich meine, oder irgendwas Schlimmes. Also deswegen, das war, glaube ich, an dem Abend hatte ich am meisten Angst jemals in meinem Leben, weil ich wusste einfach nicht, ob ich das schaffe und durchstehe. Und meine Mutter hatte da einen ganz guten Trick für mich parat. Sie meinte erstens, Anne, willst du Opernsängerin werden oder Sekretärin? Also mach das, zieh das durch. Und nicht geweint und so, nein. Und dann hat sie gesagt, wenn dir der Text nicht einfällt und wenn du mitten im Ensemble bist, einfach irgendwas singen, wie Happe Kerkeling. Ja, der macht auch irgendwelche Holländer nach und kann überhaupt kein Holländisch. Du singst einfach François Mitterrand, Gérard Depardieu oder irgendwas. Und das ist einfach, es muss einfach Französisch klingen und du musst einfach weitermachen. Und ja, und das hat wirklich geholfen. Also das hat mir ein bisschen Selbstbewusstsein noch mehr gegeben und dann hat es geklappt.
Kann sich gar nicht vorstellen, sowas funktioniert. Das muss auf Daniel Barenboim einen großen Eindruck gemacht haben, denn ich glaube, richtig informiert zu sein hoffentlich, dass er sie dann fest ins Ensemble geholt hat.
Das war so, dass ich schon einen Vertrag hatte, als Gast dort Papagena zu singen im darauffolgenden Herbst. Und ich glaube aber, wenn ich ehrlich bin, schätze ich mal, dass diese Aufführung auch dazu beigetragen hat, also die Frasquita eben, das Einspringen, dass ich mich als, sag ich mal, zuverlässiges Ensemblemitglied bewähren konnte. Also, dass ich in dem Fall die Nerven behalte und schnell lerne und diese Sachen und irgendwie einfach den Job mache und mich nicht ablenken lasse von irgendwelchen widrigen Umständen. Und deswegen, ja, und dann habe ich natürlich die Papagenas gesungen und dann hat sich erst langsam entschieden, dass ich zum Ensemblemitglied werde, weil ein Opernstudio gegründet wurde in der Zeit und die Frage war, ob ich jetzt ins Opernstudio komme oder nicht. Und dann haben sie mich doch ins Ensemble richtig geholt von Anfang an.
Das war 2006?
2006 war im Herbst das Gastspiel und dann ab Februar 2007 war ich dann festes Ensemblemitglied.
Und in der Saison 2008, 2009 sind Sie jetzt auch festes Ensemblemitglied in der Staatsoper Berlin?
Genau.
Ja, also wenn wir so über Ihre Karriere sprechen, dann merkt man schon, Sie sind gut beschäftigt und machen sehr viel. Und wie gehen Sie mit Ihren Kräften um? Wie sorgen Sie dafür, dass das auch nicht vielleicht irgendwann mal zu viel wird?
Ja, das geht jetzt schon langsam los, dass ich Sachen ausfiltern muss. Also, dass man das Wichtigste, die wichtigsten Angebote rauspickt. Da hilft mir natürlich auch meine Agentin sehr, die immer schaut, dass ich, sage ich mal, es gibt keine unwichtigen Aufgaben im Leben, aber es gibt eben Aufgaben, die einen weiterbringen und die einen nicht so weiterbringen. Und das muss man dann eben ausfiltern. Man muss auch gucken, dass man im richtigen Fach bleibt. Ich sage jetzt nicht, dass es verboten ist, mal zwischendurch mal eine Kantate für alt oder so zu singen. Oder irgendwie Lieder, die für mittlere Stimme geschrieben sind oder so. Das mache ich auch mal ab und zu. Wenn die Begleitung stimmt, wenn es alles dünn instrumentiert ist, da kann man vieles machen. Die Frage ist eher, ob man auch einfach zu dramatische Literatur zu früh singen sollte. Das sollte ich wahrscheinlich nicht. Also es gab aus der Off-Szene auch mal Angebote, was weiß ich, ob man mal eine Mimi singen würde oder mal sowas. Und da ist es eigentlich egal, wie das Instrumentarium ist. Man kann sich mit gewissen Partien oder die man halt zu früh singt, schon Schaden zufügen. Und dann muss man auch noch schauen, dass man genauso wie man den Terminkalender mit Konzerten und Auftritten voll macht, dass man auch sich die Urlaubszeiten wirklich fest vornimmt und so einteilt. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht und habe einfach durchgearbeitet und so weiter. Und dann kriegt man dann irgendwann mal die Rechnung, dann wird man krank oder man ist einfach abgeschlafft. Man macht dann die Aufgaben nicht so gut, wie man sie eigentlich gerne gemacht hätte. Also man reicht dann seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr so. Und deswegen muss man auch sich zwingen, zwischendurch wirklich auch Urlaub zu machen und auch mal richtig rauszukommen, wegzufahren und auch mal die Klappe zu halten. Also nicht zu singen und zu üben. Und das habe ich jetzt auch, den Fehler habe ich auch oft gemacht, dass ich dann trotzdem den Urlaub dazu genutzt habe, trotzdem jeden Tag 2 oder 3 Stunden zu üben. Das ist zwar gut, aber ja, man muss auch mal lernen, die Klappe zu halten.
In der Zeit Ihres Privatstudiums, haben Sie gesagt, ja, sind Sie auch in alle Musikrichtungen oder sind Sie über alle Musikrichtungen, Stile informiert worden? Wie sieht es da mit modernen Geschichten aus? Atonalität, habe ich gesehen, stehen Sie auch im Programm für dieses Jahr. Ist ja auch wieder was ganz anderes.
Also die Literatur ist die, bei der ich mich neben der alten Musik am meisten zu Hause fühle. Und das sagen viele Sänger ja, dass sie das eher nicht so gerne singen, weil es natürlich aufwendig ist, vor allem wenn man kein absolutes Gehör hat, wie ich auch, also es haben ja nur ganz wenige, sich einfach die Töne einzubimsen sozusagen, weil man kann das nicht einfach so vom Blatt singen wie ein Schubert-Lied. Aber durch diesen Privatunterricht vor allem, weil ich da ganz früh eben mit moderner Musik konfrontiert wurde, also moderner und modernster zeitgenössischer Musik, ist es jetzt umso leichter für mich, den Zugang auch zu neueren Komponisten, die man noch nie von denen man noch nie was gesungen hat, zu finden. Ja, und deswegen, ich habe ja diese Webern-Lieder mit Simon Rattle gemacht. Jetzt kommt beim Atonalitätsfestival Herzgewächse und das 2. Streichquartett von Schönberg. Letzteres habe ich schon öfter gemacht, dem DSO. Und ja, es kommen immer wieder Sachen in die Richtung.
Und dann im März an der Staatsoper Berlin Ihr eigener Liederabend. Und der ist verbunden mit dem Diplom, was Sie machen?
Genau, das ist dann die erste Hälfte meines Diploms. Wir müssen ja auf der einen Seite Lieder und auf der anderen Seite Opernarien präsentieren. Am 17. März ist dann der Liedteil. Und der Opernteil wird dann eine Vorstellung von der Entführung sein im Juni, wo dann auch die Kommission hinkommen muss. Gott sei Dank ist es nicht so weit weg. Ich studiere an der Hans Eisler und es ist direkt um die Ecke. Beim Liederabend singe ich dann auch wieder 20. Jahrhundert, die Hermit-Songs von Samuel Barber und die Webern-Lieder Opus 23 nach Texten von Hildegard Jone. Also alles eher sakrale Kontexte in den Stücken, auch bei den Schubert- und Purcell-Sachen, die ich da singe am 17. Also der Titel heißt Glaube und Ekstase.
Schon im Frühjahr geht es quasi in die Heimat nach Salzburg zu den Salzburger Festspielen und später auch nach Innsbruck, glaube ich.
Genau, also in Salzburg habe ich das erste Mal vor einem Jahr knapp gearbeitet. Das waren die Osterfestspiele. Da habe ich im Mozarteum Schubert und Henze gesungen mit den Berliner Philharmonikern. Und im Sommer war ich dann das erste Mal bei den Salzburger Sommerfestspielen, also bei den richtigen Salzburger Festspielen, eingeladen mit Rusalka von Dvořák. Und jetzt im Frühjahr sind wieder die Osterfestspiele. Da mache ich Schumann und Bernd Alois Zimmermann Lieder, auch wieder mit den Berliner Philharmonikern. Und im Sommer auch wieder bei den Salzburger Festspielen eine Oper von Luigi Nono, auch 20. Jahrhundert. Und in Innsbruck das Eröffnungskonzert Bach Magnificat mit René Jacobs, wo ich auch letztes Jahr schon im Sommer war. Also Innsbruck ist jetzt auch das zweite Mal. Ich habe jetzt das Vergnügen, in der Heimat jetzt auch öfter zu arbeiten.
Ich weiß auch nicht. Ist überschüttet mit, ne?
Ja, es geht jetzt.
Gibt es ein Rezept für? Das muss man doch alles erstmal lernen. Also.
Ich weiß, ja. Nee, ich habe wirklich angefangen, meinen Terminkalender schon in diese Jahresübersicht reinzuschreiben, welche Stücke ich wann anfangen muss zu üben. Und das habe ich halt früher nie gemacht, weil ich hatte da immer ganz gut den Überblick und so, aber je mehr das wird, desto eher muss man dann anfangen. Ich hasse das, also untervorbereitet zu sein. Also, dass man einfach zu knapp vor einem Konzert oder vor Probenbeginn oder so erst die Stücke lernt, weil man dann auch nicht die Stücke wirklich in der Stimme hat. So. Also manchmal ist es unvermeidlich, wenn man einspringt oder was kurzfristig übernimmt. Und das macht dann auch Spaß, weil man dann auch sich selber an seine Grenzen führen kann. Aber im Grunde genommen ist es so schön, wenn man zum Beispiel wie das Schönbergs Streichquartett das irgendwie aus der Mottenkiste rausholen kann. Man hat das schon, ich habe es zweimal jetzt öffentlich schon gesungen und freue mich jetzt jedes Mal neu drauf, das vielleicht neu oder anders zu interpretieren oder einfach auch sich ein bisschen auf die eigene Arbeit, also auf der eigenen Arbeit auszuruhen und anzulehnen. Weil man, also ich mache jetzt fast nur Sachen immer, die neu sind, egal ob das jetzt von Händel Saul ist oder eben von Luigi Nono eine Rolle. Es ist natürlich nervlich auch immer sehr anstrengend bei den Proben, ob man jetzt auch alles richtig macht und so. Und das gibt es halt dann nicht so, wenn man ein Stück schon öfter gesungen hat.
Aber auch eine grandiose Herausforderung ist das ja. Pläne für die Zukunft?
Also es gibt natürlich...
Traut man sich ja kaum zu fragen. Ich meine, das ist ja schon also die totale Auslastung. Ja, na vielleicht noch was ganz anderes. Gibt es was auf CD von Ihnen?
Komischerweise kommen jetzt... Also
ich habe nämlich noch nichts finden können und ich dachte, was man vielleicht auch unseren Hörern empfehlen könnte und vielleicht wissen Sie was nochmal.
Komisch, dass Sie fragen, weil jetzt ist gerade eine Aufnahme mit dem Dresdner Barockorchester unter Hans-Christoph Rademann rausgekommen von Saul von Händel, wo ich die Rolle der Merab gesungen habe. Das haben wir in der Frauenkirche aufgenommen. Das kommt im Carus Verlag raus. Und in diesem Jahr nehme ich noch die Lieder von Bernd Alois Zimmermann mit dem Deutschlandradio auf. Das kommt dann auch auf CD raus. Und im nächsten Jahr gibt es dann auch wieder eine Aufnahme mit alter Musik.
Ich habe noch ein paar Stichworte. Vielleicht können Sie ganz, Sie müssen nicht kurz antworten, einfach sagen, was Ihnen dazu einfällt. Italien.
Wunderbare Urlaube. Besonders, ich bin ja mehr so ein Städteurlauber, also Neapel würde mir da spontan einfallen, hat mir am besten gefallen bis jetzt, was ich so kenne, weil wegen der Diskrepanz zwischen diesem etwas heruntergekommenen und dennoch diesem unglaublichen kulturellen Reichtum von der Antike über Renaissance, Barock und so weiter. Und ja, Venedig, Rom, so, das sind so die Stationen.
Also Land und Kultur und wahrscheinlich auch kulinarisches, das liegt Ihnen sehr nahe.
Ja, auf jeden Fall.
Sir Simon Rattle?
Da fällt mir ein, dass es einfach ganz fantastisch war, mit ihm zusammenzuarbeiten und dass ich mich da sehr willkommen gefühlt habe, dass er überhaupt keinen Anflug von Despotismus hat, sondern man ist in dem Fall bei der Probe und bei der Aufführung der Kollege. Also, und das hat mich dann doch sehr überrascht. Also, dass man selber eher das Gefühl hatte, einem wird gedankt, dass man da mitmacht, aber nicht, dass man selber jetzt dazu Kreuze kriechen müsste. Und das fand ich eben sehr schön. Also und kombiniert mit einem fantastisch konzentrierten Arbeiten. Oder ja, also das wollte ich nur nochmal betonen, also im Gegensatz zu vielen anderen Dirigenten oder auch Regisseuren, die vielleicht dazu neigen, eher autoritativer zu arbeiten.
Die Bühne bedeutet?
Ja, wenn ich jetzt Shakespeare zitieren darf, all the world's a stage, but the stage is also a world. Also die Bühne ist eine Welt in sich, aber durch Stücke, die man auf der Bühne kennenlernt, sei es jetzt Theaterstücke oder Opern, lernt man die Welt auch besser zu verstehen.
In der Natur kann ich?
Wandern gehen, das mag ich sehr gerne, auf die Berge.
Das machen Sie auch so zum richtig Ausspannen, Abschalten. Die Zeit bleibt irgendwie.
Naja, schade, dass es hier in Berlin doch relativ flach ist. Also Berlin ist fast perfekt, also aber es gibt keine Berge. Also es ist wirklich die perfekte Stadt und ich liebe es hier, aber keine Berge. Und das mache ich dann in Österreich, wenn ich dort bin. Oder auch mal in der Schweiz war ich zweimal engagiert, in Luzern. Und das ist unglaublich toll, natürlich die Landschaft dort. Und alles sehr leicht zu erreichen, also... Das ist, aber leider komme ich nicht so oft dazu, weil wir hier natürlich doch relativ abgeschieden von jeglichem Gebirge sind.
Und Stichwort Popmusik?
Das ist die Art von Musik, die ich zu Hause wahrscheinlich am meisten höre. Also die sozusagen die U-Musik im Gegensatz zur E-Musik, wie man das immer so schön einteilt. Also höre ich sehr viel. Also jetzt nicht unbedingt Popmusik, wie man sich das jetzt so vorstellt, ne, was so im Radio kommt, aber eben verschiedenste Richtungen. Genau, also ich bin da überhaupt nicht voreingenommen oder klassisch snobistisch eingestellt oder so.
Wir stellen allen unseren Gästen immer abschließend die Frage, was sie an Berlin besonders schätzen, was sie an Berlin besonders mögen.
Ja, also was mir sofort spontan einfällt, ist das überbordende kulturelle Angebot. Man schlägt ein Stadtmagazin auf und hat direkt irgendwie 10 Sachen, zu denen man theoretisch gehen könnte, 5 Sachen, die einen brennend interessieren. Und es kann auch sein, dass man dann zu Hause bleibt, weil man sich einfach nicht entscheiden kann, wo man hingeht. Und das finde ich eben ganz toll. Und dass man auch spontan zu Dingen hingehen kann, dass nicht immer alles überall super ausverkauft ist, dass es immer Möglichkeiten gibt. Und das ist unglaublich freundlich, also jungen Leuten gegenüber freundlich ist, dass man eben im Studentenausweis auch ganz toll Ermäßigungen bekommen kann und so weiter. Das ist, glaube ich, in Städten wie London, Paris und so weiter, das sind da einfach ganz, ganz andere Verhältnisse. Und ja, Kultur für alle und es ist offen und das finde ich, glaube ich, das Beste an Berlin.
Würde es uns freuen, dass Sie Berlin hoffentlich noch lange als Ihren Lebensmittelpunkt sehen und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.